Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Besorgniserregend und alarmierend. So haben viele in dieser Woche die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends bewertet. Alle 5 Jahre erhebt das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, also IQB, wie gut Grundschulkinder der 4. Klasse in Deutsch und Mathematik abschneiden. Und leider zeigt der Trend, es geht deutlich bergab. Egal ob zuhören, lesen, schreiben oder rechnen. Die Leistungen sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Deutschlandweit verfehlt jedes 5. Kind die Mindeststandards, die es beherrschen sollte. Beim Rechtschreiben ist es sogar fast jedes 3. Kind. Das muss sich ändern, da sind sich alle einig, denn es geht um ganz grundlegende Fähigkeiten, die Kinder brauchen, um sich in Schule und Beruf gut zu entwickeln. Doch was können wir tun, um etwas zu bewegen? Welche Ursachen gibt es für diese Ergebnisse und welche Ansätze gibt es in der Politik und reichen die Ideen aus? Fragen, über die wir heute sprechen wollen, Sie können sich an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und Anne Wagner, sie ist ehemalige Grundschullehrerin aus Münster. Sie hat heute Vormittag schon auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Das Erste ist, es wird nicht mehr so wie früher vernünftig angeleitet und vernünftig geübt. Die Kinder sollen in der Regel das Rad neu erfinden und sind damit ziemlich allein gelassen. Und wenn Eltern nicht helfen, dann kann man sich vorstellen, was daraus passiert. Die zweite Hauptursache ist, dass die Kinder heute vielfach in der Übermittagsbetreuung sind. Dort kommen auf 30 Kinder eine Kraft, die meistens oft auch nicht mal pädagogisch ausgebildet ist, die soll die Hausaufgaben der Kinder beobachten. Sie betrachtet meistens nur die Hausaufgaben und sagt, ja, du hast was gemacht, das ist in Ordnung und es wird abgezeichnet. Das heißt also, früher wurde den Kindern individuelle Hilfen durch die Eltern zu Hause gegeben. Und heute verlassen sich oftmals die Eltern aus Unwissenheit auf die Schule. Die macht das schon. Und dann kommt sowas dann im 3., 4. Schuljahr raus. Mein Kind kann nicht richtig rechnen, nicht richtig lesen, nicht richtig schreiben und hat starke Defizite.
Die Methodik im Unterricht und Defizite im Ganztag, das macht diese Hörerin aus als Gründe für das schlechte Abschneiden der Kinder in den Kernfächern. Und das ist natürlich eine Kritik, die wir heute aufgreifen wollen. Ich möchte Ihnen jetzt aber erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Karin Prien. Sie ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, heute zugeschaltet aus Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Dabei ist auch Dr. Sophie Henschel. Sie ist stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und ist zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag.
Hallo.
Und dabei ist auch Katja Hinze. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung und ebenfalls zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag.
Auch von mir einen guten Tag.
Und später begrüßen wir noch Frank Wagner. Er ist Schulleiter an der Brüder-Grimm-Schule in Hamm und mit ihm sprechen wir gleich auch noch. Frau Prien, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Am Montag wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Wahrscheinlich kannten Sie sie schon ein paar Tage früher. Wie blicken Sie denn heute auf die Ergebnisse knapp eine Woche später?
Naja, wir hatten ja die ersten Ergebnisse tatsächlich schon im Anfang Juli gesehen, als es da eine Vorabveröffentlichung bereits gab und haben auch in den letzten Wochen vor der Veröffentlichung am Montag uns schon intensiver damit beschäftigt. Und es bleibt bei der Einschätzung, dass es ein ernüchterndes Ergebnis ist, natürlich von Land zu Land immer unterschiedlich, aber insgesamt ein Ergebnis, das wir als Schulminister, aber auch als Wissenschaftsminister, als diejenigen, die für die Kitas zuständig sind und als Gesamtgesellschaft so nicht hinnehmen können.
Jetzt ist eine Ursachenforschung schwierig, das wurde in dieser Woche auch schon gesagt. Eine Hörerin hat sich eben schon mal ein bisschen versucht. Sie haben ja wahrscheinlich auch in dieser Woche Austausch gehabt, viel mit den Schul- und Bildungsministern der anderen Länder. Gab es schon irgendwas, wo Sie gesagt haben, ja, das ist wirklich etwas, da müssen wir jetzt ran?
Ja, es ist ja so, dass erstmal der IQB-Bildungsrat ist ja eine Untersuchung, die wir als Kultusminister selber in Auftrag geben. Und wir haben uns schon am Montag auf einer Fachtagung auch mit Frau Professor Starnert, also der Direktorin des IQBs, aber auch mit anderen Wissenschaftlern zusammengesetzt und tatsächlich die Untersuchung selber gibt uns ja keine Rückschlüsse auf die Ursachen. Was man aber sagen kann, ist, dass es zum einen und wahrscheinlich auch zu einem größeren Teil Ergebnis der letzten 2,5 Jahre ist. Wir haben pandemiebedingt sehr viel Unterrichtsausfall gehabt. Wir haben Schulschließungen gehabt, auch überdurchschnittlich viel im europäischen oder im OECD-Vergleich. Das ist sicherlich eine Ursache. Wir waren uns aber auch sehr schnell einig, dass auch wenn man den langfristigen Trend sich anschaut, dass Corona ein wichtiger Faktor ist, aber eben nicht der einzige. Und dass wir mit Blick auf die Veränderungen in der Schülerschaft, und das hat übrigens die Lehrkraft ja eben auch beschrieben, wir haben eben auch andere Kinder und andere Elternhäuser heute, dass wir mit dem, was wir heute an unseren Grundschulen machen und auch an unseren Kitas machen, diesen Herausforderungen nicht wirklich gerecht werden, jedenfalls nicht in allen Ländern.
Trotzdem gibt es diese Befunde ja auch schon sehr lange. Also vor 20 Jahren ist die PISA-Studie rausgekommen. Da gab es ja auch schon Befunde, die sich ja heute jetzt nochmal wiederholt haben. Also man versucht ja auch immer so an einzelnen Schrauben zu drehen. Aber so dieser große Wurf, der ist noch nicht gelungen. Und das ist ja auch eine Frage, die sich viele stellen. Muss sich nicht mal was wirklich ganz grundsätzlich im Bildungssystem ändern? An Schulen ändern, wie Kinder lernen, mehr Personal einstellen, multiprofessionelle Teams etc. Diese Gedanken, diese Vorschläge sind ja schon sehr lange in der Welt und werden schon sehr lange diskutiert.
Na, zum einen muss man sagen, dass sich nach dem PISA-Schock 2000 ja sehr viel verändert hat und auch zum Positiven. Wir haben ja bis 2012 einen über nahezu alle Schularten und Kompetenzen positiven Verlauf gehabt und haben dann nach 2012 wieder eine zunächst stagnierende und dann negative Entwicklung. Insofern, da hat sich was getan seit vor 20 oder 22 Jahren. Und natürlich ist die Frage mehr Personal und multiprofessionelle Teams ein wichtiger Punkt, wobei es geht nicht nur darum, dass es mehr Lehrkräfte gibt, dass es mehr Personal gibt, sondern es geht auch um die Frage, müssen wir nicht früher anfangen, nämlich schon in den Kitas, insbesondere auch mit der Sprachbildung und dafür sorgen, dass die Lernausgangslagen in der Grundschule von vornherein nicht so weit auseinanderklaffen. Müssen wir auch mit den Eltern stärker noch ins Gespräch kommen, damit sie mit ihren Kindern insbesondere sprechen, dass sie ihren Kindern vorlesen und zwar schon vor der Grundschule und auch während der Grundschulzeit. Und wir müssen über den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Schule sprechen. Wir wissen sehr viel inzwischen darüber, was wirksame Programme sind, aber es gelingt uns offensichtlich nicht hinreichend, diese Programme auch in die einzelnen Schulen zu tragen.
An dieser Stelle würde ich auch gerne mal Frau Henschel ins Boot holen. Sie sprechen für die Wissenschaft oder Sie arbeiten in der Wissenschaft. Sie sind stellvertretende wissenschaftliche Leitung des IQP, das eben die Studie mit durchgeführt hat. Wie beurteilen Sie im Moment die Situation? Also wir haben gerade schon gesagt, es gibt Befunde, über die wir schon sehr lange sprechen. Jetzt haben wir wieder dieses Thema Mathematik, Deutsch. Da sind die Kompetenzen nicht da, die Kinder brauchen. Fehlt es an der Methodik? Fehlt es am System Schule? Woran liegt es jetzt? Können Sie dazu was sagen?
Also zunächst nochmal muss man natürlich feststellen, und da würde ich Frau Prien auch zustimmen, dass der Anteil der Kinder, die den sogenannten Mindeststandard verfehlen, also im Prinzip grundlegende Kompetenzen am Ende der vierten Klassenstufe noch nicht erreichen, die von denen wir annehmen können, dass sie für das Weiterlernen und auch für gesellschaftliche Teilhabe ganz grundlegend sind, dass der zu hoch ist. Der war auch in den vergangenen Erhebungen, also das letzte Mal haben wir ja 2016 so eine Studie durchgeführt und das erste Mal 2011, auch da war dieser Anteil schon zu hoch. Er ist jetzt nochmal gestiegen und er ist eindeutig zu hoch. Das heißt, es muss eine verstärkte Fokussierung auf das Erreichen dieser Mindeststandards geben und auf die damit verbundenen Kompetenzziele. Und das scheint ja in den Schulen zu wenig präsent zu sein und es müssen auch Maßnahmen stärker umgesetzt werden, die, glaube ich, auf das Erreichen dieser Mindeststandards fokussieren. Das hat man in den vergangenen Jahren vielleicht noch nicht so stark in den Blick genommen und ich denke auch, es gibt viele Programme, gerade wenn es um das Lesen zum Beispiel geht, was basale Lesekompetenz, basale Leseprozesse angeht, die Voraussetzung dafür sind, dass man ein Leseverstehen, eine Lesekompetenz aufbaut, von denen wissen wir ja, welche Dinge davon funktionieren. Wir haben also kein Erkenntnisproblem in dem Bereich, aber wir haben tatsächlich ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, wir müssen stärker dafür Sorge tragen, dass es verbindliche Strukturen im Schulalltag gibt, die es auch Lehrkräften ermöglichen, diese evidenzbasierten Programme umzusetzen, die ja häufig sehr niederschwellig sind. Ja, also da geht es ja um solche Sachen wie 3-mal pro Woche 20 Minuten lesen, um die Leseflüssigkeit weiterzuentwickeln. Und das wissen wir, dass die Leseflüssigkeit, also flüssiges, gut intoniertes Lesen, wenn man laut liest, angemessen schnelles Lesen, dass das eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass Kinder Texte Sinn entnehmen, dann tatsächlich auch verstehen. Also diese verbindlichen Strukturen an den Schulen im Bildungssystem zu schaffen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Lassen Sie uns noch mal einen Moment bei den Mindeststandards bleiben. Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, dieses Wort. Ich weiß nicht, ob sich alle Hörerinnen und Hörer darunter was vorstellen können. Also wenn wir jetzt über diese grundlegenden Kompetenzen sprechen in Deutsch und Mathematik, was ist denn jetzt genau damit gemeint im Bereich der Viertklässler?
Also Mindeststandards beschreiben im Prinzip Kompetenzziele, die, wie gesagt, von denen wir annehmen, dass sie grundlegend sind für erfolgreiches Weiterlernen. Das sind also, ist ein absolutes Minimum.
Haben Sie denn dafür mal ein Beispiel?
Ja, im Lesen ist es zum Beispiel das Verstehen sehr einfacher Texte. Das sind also keine anspruchsvollen Texte, sondern das sind im Prinzip Texte, denen man im Alltag auch begegnet, ja, also die jetzt nicht durch Abstrakter zum Beispiel stark gekennzeichnet sind oder durch Passivkonstruktionen oder durch bildungssprachliche Anforderungen, Wortschatz zum Beispiel wie Fachsprache. Und sowas wie einen Busfahrplan zum Beispiel verstehen zu können. Daran würden Kinder im Alltag, die den Mindeststandard verfehlen, tatsächlich auch scheitern. Das heißt, wenn die an der Bushaltestelle stehen und den Bus verpassen, dann werden sie Schwierigkeiten haben, herauszufinden, wann der nächste Bus kommt. Und das führt natürlich in der weiterführenden Schule dann auch dazu, dass sie Probleme bekommen werden in allen Fächern im Prinzip, weil in allen Fächern sehr stark mit Texten gearbeitet wird, die fachlichen Kompetenzen aufzubauen. Oder im Fach Mathematik sind es eben ganz grundsätzliche mathematische Routinen, ja, also Grundrechenarten sicher zu beherrschen, eine Vorstellung von Größen und Einheiten zu haben. Also zum Beispiel zu wissen, wie viele Sekunden sind denn eigentlich 10 Minuten? Auch schriftlich rechnen zu können, zum Beispiel im Zahlenraum bis 1000. Und wir haben dann so eine Aufgabe, wir operationalisieren das ja dann auch in den Tests, was mit diesen Mindeststandards verbunden ist. Und da gibt es so eine schöne Aufgabe, zum Beispiel im Fach Mathematik, die Sendung mit der Maus beginnt um 11. Es ist jetzt 10.50 Uhr, wie lange dauert es denn noch, bis die Sendung mit der Maus beginnt? Und ja, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was es bedeutet, wenn man die Sendung mit der Maus verpasst. Also um solche wirklich ganz grundlegend elementaren Kompetenzziele geht es, die Kinder zu diesem Zeitpunkt Ende vierte Klassenstufe noch nicht beherrschen. Und die weiterführende Schule baut natürlich darauf auf. Und es ist ein großes Problem, wenn diese Kompetenzen eben noch nicht da sind.
Also deswegen reden wir wirklich über Grundlegendes, was dann eben in dieser Jahrgangsstufe erreicht werden sollte. Frau Hinze, Sie setzen sich für bessere Bildungschancen ein in der Stiftung Bildung. Sie setzen da ganz unterschiedliche Projekte um. Und ich würde gerne auch mal Ihren Blick hören, jetzt auf diese Studie, auf die Zahlen, auf die Befunde, auch mit dem Blick darauf, dass wir ja schon sehr lange über ähnliche Befunde auch sprechen. Wie beurteilen Sie diese Ergebnisse?
Ich kann meinen beiden Vorrednerinnen nur zustimmen und bin auch sehr dankbar für die Ehrlichkeit, die hier im Bildungsdiskurs zwischen allen Beteiligten und Betroffenen auch herrscht. Wichtig ist vielleicht noch vorab zu sagen, die Stiftung Bildung ist eine Bottom-up-Bewegung, die sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommt, also von den Bildungsengagierten in Kita und Schule bundesweit. Also da ist jetzt kein großer Stifter dahinter oder kein großes Vermögen, sondern eine große Bewegung von 5,9 Millionen ehrenamtlich Engagierten, die eben sagen, wir wollen im Diskurs beteiligt sein. Und dazu zählen natürlich die Eltern an Kita und Schule, aber vor allen Dingen auch Interessierte der Generation 60, 70 plus, aber eben auch die Kinder und Jugendlichen, die Schülerinnen selber. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, dass dieses Bildungsengagement stark gewachsen ist. Wir haben inzwischen zum Beispiel 40.000 Kita- und Schulfördervereine bundesweit. Und unser Credo wäre, oder aber auch unsere Erfahrung in den letzten 10 Jahren ist, da, wo dieses Bildungsengagement beteiligt wird. Also da, wo Kinder und Jugendliche beteiligt werden, aber da auch, wo die betroffenen Eltern, aber auch letztendlich nochmal Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte im Konzipieren zum Beispiel vom Programm beteiligt werden, ist das, was dann nachher als Wirkung erreicht wird, wesentlich passgenauer auf den Bildungsstandort oder aber eben auch die Situation, die vor Ort die Herausforderung ist. Also insofern ist das zum Beispiel eine Veränderung, die wir gern anstreben wollen.
Also das heißt, dass letztlich alle gemeinsam, weil das ist ja auch so was, über das wir immer sprechen, wenn wir diese Studien haben, welche Rolle spielt jetzt eigentlich die Schule, was kann man vielleicht außerhalb von Schule bewegen? Also da würden Sie sich eigentlich auch mehr Gemeinsamkeit wünschen, was alle Akteure angeht. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist richtig, genau. Und was ich schon auch verstehe, ist sozusagen dieser Ruf nach Eltern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr unterschiedliche Elternhäuser, ja. Und die einen Eltern, die haben einen arbeiten beide Vollzeit und haben trotzdem noch nicht genug, um den Lebensstandard für eine gute Sozialsituation zu erreichen. Und insofern ist schon auch der Punkt, dass Bildung unabhängig vom Elternhaus gut sein muss, ja, und dass das Kind nicht davon abhängig sein kann, können jetzt meine Eltern mit mir zu Hause Hausaufgaben machen oder nicht, sondern das muss tatsächlich Schule leisten. Und ja, wir sind auch voll davon überzeugt, dass Kita eben auch eine hohe Qualität, ein Lebens- und Lernraum sein muss, so wie das Schule eben auch sein sollte.
Wir sprechen gleich weiter über die Frage, wie Schülerinnen und Schüler wieder aufholen können in Mathe und Deutsch, denn im Moment liefern sie nicht unbedingt gute Ergebnisse ab. Das zeigt der IQB Bildungstrend, der diese Woche veröffentlicht wurde. Sie können sich beteiligen an der Sendung unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie können wir Schülerinnen und Schüler fit machen für die Schule und den Beruf, vor allem in den Kernkompetenzen Mathe und Deutsch? Das ist das Thema heute in Campus und Karriere, denn der aktuelle IQB-Bildungstrend zeigt, im Moment können viele Kinder in Deutsch und Mathe nicht unbedingt überzeugen. Einer, der tagtäglich mit Kindern zu tun hat, ist Frank Wagner. Er ist Schulleiter an der Gebrüder Grimm-Schule in Hamm und er hat tatsächlich schon geschafft, an seiner Schule etwas zu bewegen und ist uns jetzt per Telefon zugeschaltet. Guten Tag, Herr Wagner.
Guten Tag, hallo.
Wie sieht es denn bei Ihnen im Unterricht aus mit den Kompetenzen in Deutsch und Mathe? Wie gut können Ihre Schülerinnen und Schüler schreiben und rechnen?
Naja, vor 15 Jahren waren wir eine richtige Brennpunktschule, wie man sich das so par excellence quasi vorstellen kann. Da waren wir sehr, sehr verzweifelt und wir haben manchmal gedacht, es klappt gar nichts. Und durch den Einsatz von Basiskompetenztrainingsmaßnahmen, über die wir bestimmt auch noch später sprechen werden, haben wir dann geschafft, die Vera-Ergebnisse, über die wir übrigens sehr dankbar sind, dann doch sehr zu verbessern. Wir erleben aber, wir waren nicht
überrascht. Können Sie nochmal Vera erklären, für alle, die es nicht tagtäglich hören, die Vera-Ergebnisse, was ist das genau?
Vera-Ergebnisse sind standardisierte Überprüfungen unserer Drittklässler, um zu schauen, welche Kompetenzen sie denn erworben haben. Und wir können dann ganz schön die Ergebnisse immer landesweit einsortieren und sehen dann, ob wir uns verbessert haben als Schule oder eben verschlechtert haben. In Mathematik und Deutsch beispielsweise.
Das heißt, jede Lehrerin, jeder Lehrer sieht dann auch ganz genau, was in der eigenen Klasse los ist?
Ja, ganz genau. Man sieht nicht nur die eigenen Ergebnisse der Kinder, sondern man hat gleich einen landesweiten Vergleich oder auch einen Vergleich zu Schulen, denen man ungefähr den gleichen Sozialstatus zuschreibt. Mhm. Das ist wirklich praktisch. Wir sind sehr dankbar. Oft wird darüber gestöhnt. Das ist aber unser einziger Vergleich, um wirklich mal zu schauen, verbessern sich die Kompetenzen der Kinder oder verschlechtern sie sich?
Mhm. Okay. Und auf Basis dieser Ergebnisse haben Sie gesagt, hat sich schon etwas verändert. Was ist das genau?
Naja, die Ergebnisse der Kinder sind besser geworden. Also durch das Training der allgemeinen Basiskompetenzen, haben wir gerade schon gehört, wenn wir über Zahlzerlegung sprechen, einmal eins, eine lesbare Handschrift oder eben schnelles, flüssiges Lesen, haben wir feststellen können, dass die Kinder insgesamt mit Kompetenzen besser umgehen können. Also insgesamt das Lernen sich verbessert hat. Allerdings, und darauf würde ich gerne nochmal hinaus, stellen wir seit ungefähr 3-4 Jahren eine Stagnation beziehungsweise auch Verschlechterung, stellen wir fest. Das hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern wir glauben, dass da noch andere Faktoren Einflüsse haben.
Was könnte das denn sein? Also wir sind ja schon auch ein bisschen heute in der Ursachenforschung. Also gibt es was, wo Sie sagen, das machen wir schon aus als Problem oder als Hindernis, wirklich gut rechnen und schreiben zu lernen?
Ja, also es ist schon so, dass wir feststellen, dass die Konzentrationsfähigkeit der Kinder wirklich rapide abnimmt. Also wenn wir, ich weiß nicht, ob man, wir können nicht immer alles den digitalen Medien zuschreiben. Da bin ich jetzt echt nicht der Freund, immer nur zu sagen, naja, wenn die Kinder den ganzen Tag vor TikTok hängen oder so, ja, dann, aber es sind eben kurze Videos, die sie sich anschauen, oft kurze Sequenzen, und wir erleben wirklich Schwierigkeiten, die Kinder haben, sich längerfristig dann auf etwas konzentrieren zu können. Aber das ist nur ein Punkt. Ansonsten schwimmen wir tatsächlich und haben nicht genaue Erkenntnisse darüber.
Sie bleiben noch in der Leitung. Wir sprechen Sie gleich noch an, aber diesen Punkt Medien, den würde ich gerne noch mal aufgreifen, Frau Henschel. Ist das auch etwas, was Sie sehen? Weil eine Hörerin hat sich auch bei uns gemeldet, Dagmar Lutz aus Waldbronn im Schwarzwald. Die hat auch geschrieben, also sie vermutet auch so ein bisschen das Smartphone hinter dem Rückgang an Kompetenzen. Also dass die Kinder einfach so viel diese schnelle Sachen haben, was der Herr Wagner auch eben beschrieben hat, total abgelenkt sind, dadurch sich nicht mehr konzentrieren können. Sieht man das schon? Also gibt es da in irgendeiner Form Aufschlüsse, dass vielleicht Medien, Nutzung und Leistung in der Schule zusammenhängen?
Also anhand der IQB Bildungstrendergebnisse haben wir darauf jetzt ja gar keine Hinweise. Also das liefern unsere Ergebnisse ja nicht. Die liefern, wie gesagt, nur Beschreibungswissen. Was man schon weiß aus anderen empirischen Studien, ist so im Bereich des Lesens, dass tatsächlich Kinder und Jugendliche, die viel digital lesen und dann eben wahrscheinlich auch kürzer lesen insgesamt, dass die insgesamt eine nicht so gute Lesekompetenz haben. Also darauf gibt es schon so ein bisschen Hinweise. Ich würde das jetzt aber nicht zwangsläufig mit dem Smartphone assoziieren oder mit dem Video schauen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass es jetzt international, also wenn man sich so Monitoring-Studien auch aus den USA anguckt, die sind jetzt auch keine handyfreie Zone oder so. Da haben sich die Kompetenzen in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich bis zum Jahr 2020 sehr positiv entwickelt. Und erst danach gab es einen Knick. Und da gibt es eben starke Hinweise darauf, dass es mit Corona zu tun hat, aber eben überhaupt nicht, dass das jetzt mit den digitalen Medien zu tun hat. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, digitale Medien bieten ja eben auch schon Möglichkeiten, Unterricht besser zu machen. Man muss die natürlich auch gezielt einsetzen. Also auch für den Unterricht sind die durchaus eine Ressource, die man noch ausschöpfen muss.
Frau Prien, wir haben gerade schon über die Methoden gesprochen. Also Frau Henschel sagte das auch, dieses Training, 20 Minuten Lesen zum Beispiel, das bringt unheimlich viel. Das hat der Herr Wagner auch beschrieben. Er hat das auch mit seinen Schülerinnen und Schülern gemacht und da gute Ergebnisse erzielt. Ist das auch gerade eine Diskussion, die in den Ländern geführt wird? Also wie man wirklich dieses Methodentraining mehr in die Schulen bringen kann? Weil das würde ja auch heißen, man müsste Lehrkräfte dann auch wahrscheinlich wieder schulen und fortbilden stärker in diesem Bereich.
Ja, absolut. Natürlich ist jetzt jedes einzelne Bundesland gefordert, zu analysieren, wo in dem jeweiligen Bundesland die Ergebnisse stehen, wo besondere Handlungsbedarfe bestehen. Also ich kann sagen, dass das in meinem Ministerium natürlich jetzt alle Abteilungen und auch unser Landesinstitut, aber auch die Hochschulen jetzt eingebunden werden in einen Strategieprozess, um genau das zu analysieren und dann auch wirksame Maßnahmen zu empfehlen und das dann auch natürlich über entsprechende Fortbildungsprogramme, aber auch in der Ausbildung in der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung, also an der Hochschule und im Referendariat dann stärker zu implementieren. Das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe und ich bin Herrn Wagner sehr dankbar, dass er auf Vera kommt von ursprünglich die Abkürzung als Vergleichsarbeiten, das sozusagen daher kommt das Wort. Und das Problem ist, dass wir diese Arbeiten natürlich fast alle Bundesländer diese verpflichtend auch durchführen. Aber die Frage ist eben, was passiert eigentlich mit den Ergebnissen? Und inwiefern nutzen die Lehrkräfte dann auch die Ergebnisse, um ganz konkret für jedes einzelne Kind, denn die Ergebnisse sind ja unterschiedlich für die Kinder in den jeweiligen Klassen, dann auch für jedes einzelne Kind ein passendes Förderprogramm zur Anwendung zu bringen. Und das ist eine weitere Herausforderung. Das ist in Deutschland tendenziell, hat Herr Wagner ja auch darauf hingewiesen, oder hier zumindest bei manchen Lehrkräften so eine gewisse Zurückhaltung mit Blick auf die Datennutzung gibt.
Da würde ich aber auch gerne nochmal einhaken, weil eine Hörerin hat uns auch geschrieben, möchte anonym bleiben, sagt, sie war lange Lehrerin, sie hat auch viele Kinder unterrichtet, die Migrationshintergrund haben. Und was sie sagt, ist aber auch, die Klassen sind zu groß, es braucht mehr zusätzliche Betreuung, es braucht auch mehr Fördermaßnahmen für Kinder, die nicht ausreichende Deutschkenntnisse haben. Also dieses individuelle Fördern, das scheint doch auch ein Knackpunkt zu sein, der im Moment im Schulsystem doch auch ein bisschen vernachlässigt wird, Frau Prien, oder?
Ja, auch das kann man so nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt ja Bundesländer, die bereits begonnen haben, Schulen in besonders herausfordernden Lagen auch besonders mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. In Hamburg zum Beispiel, aber auch in Schleswig-Holstein haben wir ein solches Programm inzwischen, sodass eine Schule, die eben auch besondere Herausforderungen hat, dann auch mit zusätzlichen Personal und auch mit zusätzlichen Sachmitteln diesem Anspruch besser gerecht werden kann. Und deshalb natürlich ist es auch eine Frage der Ressourcenausstattung, aber eben nicht nur, sondern es ist eben auch eine Frage der Methodik. Und da sind wir in den letzten 10, 15 Jahren eben ja auch sehr offen gewesen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir schreiben unseren Lehrkräften ja in vielen Bundesländern nicht mehr vor, welche Lehrbücher und Lehrmaterialien sie verwenden. Und das erweist sich im Nachhinein als etwas, was wir nochmal überdenken müssen. Denn es gibt in Wahrheit Bücher, die sind gut, und es gibt Lernmaterialien, die sind gut und die sind evaluiert und wissenschaftlich werden die auch den Ansprüchen gerecht. Und es gibt eben Schulbücher, die tun das nicht. Und auch hier werden wir in Zukunft nochmal stärker drauf schauen müssen.
Ja. Es gibt, ja, Frau Hinze?
Ja, genau. Ich wollte auch nochmal auf Vera eingehen. Mhm. Und zwar gibt ja Vera nicht nur Auskunft sozusagen über die Kinder oder eben über die Schule und den Vergleich, sondern Vera hat das Potenzial, dass tatsächlich eine Schulleitung bis auf eine Lehrkraft zu einem Thema letztendlich Schlüsse ziehen kann, ob diese Lehrkraft zum Beispiel eine Qualifizierung im Bereich, also ich kenne ein sehr schönes Beispiel im Bereich Grammatik braucht, weil irgendwie die Klasse eben in diesem Bereich besonders auffällig sozusagen schlecht abschneidet und also da tatsächlich dann eine Schulleitung mit der Lehrkraft gesprochen hat und gefragt hat, was ist denn da los? Sonst ist doch deine Klasse eigentlich ganz gut hier in Deutsch, aber in dem Bereich ist es irgendwie doch sehr auffällig. Und dann diese Lehrerin eben auch gesagt hatte, ja, das, da bin ich, da fühle ich mich nicht wohl, da bin ich nicht so kompetent. Die beiden haben vereinbart, eine Qualifizierung zu machen. Und sollte das sozusagen auch nicht dann eine Verbesserung bieten, dass dann eben eventuell auch eine andere Lehrkraft diese eine Unterrichtseinheit zum Beispiel macht. Und das wiederum bedeutet aber, dass man eine ganz andere Lern- und Teamkultur an einer Schule etablieren muss, wo auch Fehler erlaubt sein dürfen, wo Menschen miteinander im Team sozusagen eine Gemeinschaftsaufgabe, eben Schülerinnen und Schülern einen bestmöglichen Abschluss an dieser Schule zu bieten. Und da, glaube ich, ist diese Ehrlichkeit noch nicht in der Lernkultur eigentlich bei allen Bildungsstandorten angekommen. Also insofern nicht nur gibt es Ergebnisse über die Kinder, sondern es gibt eben auch Ergebnisse über die Lehrkraft. Und da, glaube ich, könnte man dann viel auch verbessern und eben in der Lehr- und Lernkultur optimieren.
Herr Wagner, das ist ja ein interessanter Ansatz, den Frau Hinze da beschreibt. Und das habe ich mich eben tatsächlich auch schon gefragt, als wir über Vera gesprochen haben und welche Rückschlüsse das zulässt in den Klassen. Also ich kann mir eigentlich beides vorstellen, ne? Dass es einerseits Stress macht und Druck, wenn ich jetzt die einzige Deutschlehrerin bin in meiner Schule, wo die Kinder nicht gut abschneiden. Und andererseits, wenn diese Offenheit da ist, kann sich natürlich auch ganz viel bewegen. Wie ist es denn in Ihrem Kollegium? Also ist da schon auch die Bereitschaft da, dass man sagt, komm, geh doch mal mit in meinen Unterricht. Ich kriege da irgendwie keine Ruhe rein. Ich kriege irgendwie dieses Thema nicht vermittelt. Ich weiß nicht warum. Guck doch mal mit. Also ist das eher dieser Teamgedanke? Gibt es den auch schon? Oder sind es doch auch eher Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die da in den Schulen sind oder in ihrer Schule sind?
Also ich kann da ganz klar sagen, dass es diesen Teamgedanken sehr gut gibt. Wir haben das sogar institutionalisiert. Das heißt, da ist ein Kollege, der steht 2 Wochenstunden zur Verfügung und dann kann jede Lehrerin, jeder Lehrer hingehen und dementsprechend den Kollegen ansprechen und dann sagen, komm doch mal zu mir bitte in den Unterricht, du machst bitte Mathe oder Deutsch oder was auch immer, denn ich möchte zur Kollegin so und so, wir wollen uns mal über Reflexionsprozesse, über Impulse oder wie auch immer unterhalten. Also das machen die Kolleginnen sehr gerne. Die nutzen das wirklich, die verschriftlichen das teilweise, geben dann in den Lehrerkonferenzen nochmal ein Feedback. Und sie arbeiten insgesamt. Also bei uns ist es so, dass die Kolleginnen feststellen, dass diese intensive Zusammenarbeit zu einer Qualitätssteigerung führt. Nicht nur zu einer Entlastung, sondern tatsächlich auch zu einer Qualitätssteigerung. Also bei uns ist es tatsächlich auch jetzt so, dass es nicht einen Mathe- und einen Deutschlehrer gibt. Wir sind eine Grundschule, muss man dazu sagen, sondern dass teilweise dann nicht mehr in Fächern gedacht wird, sondern dass gemeinsam so vorbereitet wird, dass man sich noch viel flexibler quasi in den Klassen gegenseitig ersetzen kann. Dadurch ist auch der Vertretungsunterricht viel qualitativ hochwertiger geworden.
Und würden Sie sagen, dass da auch letztlich die Führungskraft, sage ich mal, also Sie als Schulleiter, dass Sie da auch wichtige Impulse setzen können, was die Kultur in einer Schule angeht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Das, was ich tue, das muss absolut vorbildhaft sein. Das muss ganz wahrhaftig sein. Also bei uns gibt es kein Getuschel, nicht von mir. Also wenn Kritik geübt wird, dann wird die laut geäußert. Meine Tür ist immer offen. Da lege ich sehr großen Wert drauf. Ich habe mehrfach erlebt, wenn man dann hintenrum irgendwie mal was redet oder wie auch immer, wie das verletzen kann. Und ich sag mal, eine Kultur, eine Haltung von Wertschätzung, von wirklich einer Ehrlichkeit, das müssen wir als Führungskräfte absolut vorleben. Denn dann wird auch echte Kritik geäußert und dann bewegt sich auch wirklich etwas. Wir haben da gerade ja schon drüber gesprochen, wenn man so offen über diesen Notstand oder diese ja vermeintlich sehr schlechten Ergebnisse dieser Studie spricht, wenn man aber offen drüber redet, wie wir das gerade getan haben, habe ich mich übrigens sehr gefreut, dann führt diese Not zu einer oder wird diese Not zu einer echten Qualitätsverbesserung führen. Da bin ich mir ganz sicher.
Wir fragen ja auch Hörerinnen und Hörer heute, welche Ideen Sie haben und welche Kritikpunkte. Und es hat auch dieser Hörer aus Stuttgart angerufen.
Man muss eigentlich in der frühkindlichen Bildung ansetzen. Da passiert aber ja sehr wenig. Es gibt Streit um die Sprachkitas. Es gibt keine einheitlichen Konzepte. Es wird zu viel dokumentiert und zu wenig am Kind gearbeitet. Besonders schlimm ist es bei den Vorläuferkompetenzen des Rechnens. Da gibt es zwar mittlerweile gute Tests im Kindergartenbereich, wird aber von den Kultusministerien nicht gefördert. Es dauert alles viel zu lange, ja, und es ist zu viel bürokratischer Aufwand, damit man da endlich mal vorwärts kommt.
Frau Prien, das finde ich jetzt auch nochmal einen ganz spannenden Punkt. Also dieser Gedanke, auch Schule und Kita stärker gemeinsam zu denken, beziehungsweise auch die Diskussion darüber, wie viele Kompetenzen müssen auch schon in die Kita rein, ne? Also wie binden wir die Kita ein? Was denken Sie über diese Diskussion?
Ja, ich kann dem Hörer wirklich nur vollumfänglich zustimmen. Das Problem liegt darin, dass die meisten Kultusminister sind ja gar nicht zuständig für die Kita. Und insofern sind da die Durchgriffsmöglichkeiten nicht so sehr groß. Das ist schon mal ein Strukturproblem. Also an strukturell halte ich das oft nicht für richtig. Genauso wie übrigens viele Schulminister gar nicht für die Hochschulen zuständig sind und damit auch auf die Lehrerausbildung wenig, also jedenfalls an den Hochschulen zu wenig Einfluss haben. Und dass wir das System immer noch sozusagen in Silos denken und nicht zusammendenken, also sozusagen über den ganzen Bildungsverlauf zusammendenken, ist sicherlich ein Fehler. Ich glaube, es ist unumgänglich, dass Schulminister und für die Kitas zuständigen Minister, dass die sich jetzt an einen Tisch setzen, auch auf Grundlage dieser Ergebnisse. Übrigens auch nicht nur des IQB-Bildungstrends. Wir haben ja jetzt gerade auch eine Studie unserer ständigen wissenschaftlichen Kommission zur Digitalisierung erhalten, die wir ja auch auswerten und umsetzen werden. Auch da ist klar, man muss in den Kitas beginnen. Und ich glaube, wenn wir da nicht an einen Tisch kommen und wenn wir da nicht auch da für einen vernünftigen Datenaustausch sorgen und wenn wir auch die Kulturen des Lehren und Lernens in Kita und Grundschule nicht stärker aufeinander abstimmen, dann wird es schwer werden. Und den dritten Aspekt, da wäre ich eben auch sehr dankbar, dass Frau Hinze dazu auch etwas gesagt hat. Auch die Eltern müssen ein Stück weit stärker mitgenommen werden. Das fängt damit an, dass Eltern möglichst auch eine Chance bekommen müssen, Deutsch zu lernen, etwa auch, wenn sie Kinder in der Kita haben, dass da auch noch mehr Sprachkurse angeboten werden, auch für Eltern, damit Eltern auch eine bessere Möglichkeit haben, ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Und insofern, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eine Menge strukturelle Veränderungen in Deutschland, die auch was mit Schule zu tun haben, aber eben nicht nur, sondern eben auch die Bereiche Kita und auch Hochschule betreffen. Aber das können wir vielleicht nochmal gesondert
besprechen. Genau. Frau Hinze, würden Sie da mitgehen? Also was sehen Sie für einen Bedarf, was das Thema Kita angeht?
Also bezüglich Kita hatte ich ja auch schon gesagt, dass sie eine ganz wichtige Rolle spielt. Bezüglich Sprache würde ich aber auch nochmal sagen, dass wir in Deutschland eine Kulturveränderung brauchen. Also es geht in meinen Augen auch darum, Mehrsprachigkeit zu wertschätzen und auch eben in Kita und Grundschule mehrsprachige Bücher zum Beispiel anzubieten. Ja. Also nicht nur zu sagen, es muss Deutsch gelernt werden und die Kinder und die Eltern müssen Deutsch lernen, sondern eben auch zu sagen, okay, wir haben Bücher in Türkisch, in Farsi, in Chinesisch an unserer Schule. Und es gibt die Möglichkeit, dass auch Kinder zum Beispiel in ihrer Muttersprache Bücher vorlesen. Weil ich denke, wenn man ein Sprachverständnis hat, und ich glaube, wir können da in Richtung Kanada und sozusagen Länder, die viel mehr Erfahrung mit Mehrsprachigkeit haben, schauen, dann mögen Kinder vielleicht später anfangen zu sprechen, aber dann sprechen sie schon gleich in 2, 3 Sprachen. Und da, glaube ich, haben wir tatsächlich in Deutschland einen Nachholbedarf, einfach zu sagen, Mehrsprachigkeit ist ein Fund, was wir haben. Kinder, ich persönlich beneide Kinder, die sozusagen mit 3 Sprachen aufgewachsen sind. Und da tatsächlich im System dafür zu sorgen, dass das mehr möglich ist und wie wir das sozusagen einbinden, das wäre tatsächlich ein Appell meinerseits.
Frau Henschel, das ist ja so beides, ne, was man machen muss. Also einerseits die Kinder mit denen, ja, mit diesem Pfund, was sie haben, zu stärken. Also man spricht 2 oder 3 Sprachen, das ihnen auch zu lassen. Und andererseits aber auch sie im Schulsystem mitzunehmen, indem sie natürlich auch die Deutschkenntnisse dann haben. Also die dann zum Teil noch gestärkt werden müssen, wenn sie in die Schule kommen. Das ist ja schon auch, sagen wir mal, ja, wie soll ich das sagen? Das sind ja schon 2 Punkte eigentlich, die man hat mit Blick auf die Kinder mit Zuwanderungsgeschichte.
Ja, die Kinder mit Zuwanderungshintergrund, muss man vielleicht auch nochmal sagen, sehen wir ja im IQB-Bildungstrend und nicht nur in dieser Untersuchung, aber hier nochmal ganz besonders, dass die ja ganz besonders stark von den Kompetenzrückgängen jetzt eben auch betroffen sind. Also wir sehen insgesamt ein sinkendes Kompetenzniveau bei den ViertklässlerInnen, aber wir sehen auch, dass die Leistungsschere zu Ungunsten der Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache vor allem, beziehungsweise mit Zuwanderungshintergrund, dass die besonders starke Kompetenzeinbußen zu verzeichnen haben. Und insofern ist es, glaube ich, schon besonders wichtig, dass wir frühzeitig, und das ist der Elementarbereich, eine verbindliche Sprachstandsdiagnostik haben und auch eine darauf bezogene Förderung, sodass die Kinder mit natürlich möglichst ähnlichen sprachlichen Kompetenzen in die Schule kommen, weil wir einfach wissen, das ist prädiktiv für den Kompetenzerwerb dann auch in der Grundschule, die fehlenden sprachlichen Kompetenzen. Und es wird jetzt sehr schwer werden bei der Kohorte, die wir uns angeguckt haben, beziehungsweise wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, ohne eine gezielte additive Förderung, dass diese Kinder mit Zuwanderungshintergrund und die vor allem zu Hause nie oder nur manchmal die deutsche Sprache sprechen, dass die diese Kompetenzdefizite nochmal ausgleichen. Aber wir sehen natürlich auch, und da gebe ich den Vorrednerinnen vollkommen recht, dass Mehrsprachigkeit eine Ressource ist, die man nutzen sollte, wie man sie sehr gut nutzen kann. Darauf gibt es aber gar nicht so viele empirische Anhaltspunkte. Also es gibt nicht so viele Programme, von denen wir wissen, so und so müssen wir Mehrsprachigkeit in den Unterricht oder auch im vorschulischen Bereich, in der Alltagsintegration Förderungen einsetzen und einbeziehen, sodass die Kinder davon tatsächlich sowohl in ihrer sprachlichen, aber auch in ihrer fachlichen, also in ihrer sprachlichen Entwicklung, aber vielleicht auch beim Erwerb fachlicher Kompetenzen und Fähigkeiten profitieren. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Stück weit einen Forschungsbedarf und man wird sich sicherlich in den kommenden Jahren stärker mit der Thematik Mehrsprachigkeit, wie man die gut nutzen kann als Bildungsressource, auch auseinandersetzen müssen.
Da hat uns auch eine Hörerin geschrieben, Beate Nicola, die auch einfach nochmal darauf hinweisen möchte, dass das Bewusstsein bei vielen Erziehern oder Erzieherinnen fehlt, wie sie eigentlich die Sprache fördern können bei Kindern. Und sie sagt, das können ganz einfache Sätze sein, dass man nicht sagt aufräumen oder anziehen, sondern dass man jetzt sagt, wir räumen jetzt auf, Benni, du bist jetzt abgeholt. Also dass man da einfach auch nochmal in den Kitas ein Bewusstsein schafft, vielleicht auch mit Fortbildung, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis von Beate Nicola. Es hat sich auch eine Hörerin gemeldet, sie ist jetzt bei uns in der Leitung, Isabel Fernandes. Sie sind Anwältin. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Also vielen Dank für das Programm, finde ich sehr spannend. Und jetzt zur Mehrsprachigkeit könnte ich natürlich auch viel beitragen. Mhm. Aber ich wollte noch mal einen Schritt zurückrudern. Mhm. Ich finde, man geht sehr in die Details, was ich ja auch interessant finde. Und das ist so typisch, was ich finde. Man fängt an, da natürlich, das sind alles tolle Vorschläge, aber um mal in der Realität zu bleiben. Ich bin ja auch Verfahrensbeiständin als Anwältin des Kindes und sehe sehr viele Familien, sehe sehr viele Eltern als Familienrechtlerin. Die Leute, wenn man jetzt schon aus der Mittelschicht kommt und man hat schon ganz schön zu kämpfen, sozusagen alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ja. Ich stelle mir vor, und ich muss sagen, ich hatte eine 80-Stunden-Woche, ja, um das alles irgendwie zu schaffen. Das heißt, die Altersvorsorge aufzubauen, ja, und so weiter. Und ich hatte ja auch Hilfe. Ich konnte mir finanziell Hilfe leisten. Mein ganzes Gehalt ging dann meistens auch in die Hilfe rein, die mich dann unterstützt hat im Haushalt. So. Und die meisten sagen auch, viele Mittelständler sagen, wir kämpfen ja schon. Wir sind schon überfordert. Wie sollen es denn Leute schaffen, die viel weniger verdienen, die in Schichten arbeiten, die froh sind, wenn das alles über die Runden geht? Und dann sollen sie eben sich noch um die Kinder, denen das Handy wegnehmen, sozusagen, und sagen, so konsequent, sich um die Hausaufgaben kümmern. Das heißt, es müsste viel mehr Wertschätzung für Grundschullehrerinnen auch, also das ist super wichtig, weil im Deutschen, wenn man jetzt von der Sprache ausgeht, ja, heißt es ja, sie ist ja in Anführungsstrichen nur Grundschullehrerin. Mhm. Also die Wertschätzung, und ich bin nicht Lehrerin, die Wertschätzung für diese Berufe, Kindergarten, Erzieherin, ist immer noch in Deutschland, ist mir aufgefallen, sehr gering. Mhm. Es gibt in anderen Sprachen gar keinen Unterschied zwischen Professor, Professor. Ja, also die werden alle Professores genannt.
Ich habe nur gerade auch eine Mail gesehen, die dazu passt, genau zu dem, was Sie sagen, von Christian Lohmann. Er sagt nämlich auch nicht nur Wertschätzung, sondern auch letztlich die Besoldung von Grundschullehrkräften. Dass man da Geld. Dann einfach auch, ja, es gibt ja keinen Geld. Grund, dass Gymnasiallehrkräfte deutlich mehr bekommen als Grundschullehrkräfte. Genau. Das ist eigentlich Ihr Punkt, absolut. Ne? Also und dadurch vielleicht dann auch mehr Kräfte fürs Lehramt zu gewinnen, Stichwort Lehrermangel, ne? Also auch fürs Grundschullehramt.
Frau Prien, und die Realität der Eltern zu sehen, dass Eltern dann, klar, ich meine, die Frage ist, ja, sie haben nun mal Kinder bekommen, weil sie in dieser idealromantischen Vorstellung, man muss ja Kinder bekommen, und dann nicht zu wissen, was wirklich auf einen zukommt und was das auch für, dass das eigentlich ein Vollzeitberuf ist.
Ja. Auf jeden Fall. Frau Prien, ich finde das, da sind jetzt ja ganz viele Themen, ne? Also inwieweit muss ich meine Kinder dann auch noch unterstützen, das ist auch ein großes Thema. Aber Frau Prien, dieses Thema danke Frau Fernandes für ihre Anmerkungen zum Thema. Aber Frau Prien, dieses Thema Grundschullehrkräfte, nochmal die Attraktivität nochmal zu erhöhen oder da auch mehr Wertschätzung zu bringen, ist das auch ein Thema, über das Sie zurzeit diskutieren?
Ja, nicht nur zurzeit, sondern ja schon eine geraume Weile. Und einzelne Bundesländer, so wie mein Bundesland Schleswig-Holstein, hat ja auch schon die A13 für Grundschullehrkräfte eingeführt. In Nordrhein-Westfalen wird das jetzt gerade gemacht. Also dafür gibt es auch in der Politik, glaube ich, inzwischen eine Einsicht, dass diejenigen, die sozusagen unsere Jüngsten unterrichten und sich um die Jüngsten kümmern, dass wir die auch besonders gut ausbilden müssen und dass die auch entsprechend angemessen bezahlt werden müssen. Also insofern auch da ist die Veränderung hat längst begonnen. Aber ich glaube, der andere Punkt von Frau Fernandes, diese Frage der Wertschätzung, also ist das jetzt irgendwie eine höherwertige Tätigkeit, wenn ich einem 12-Klässler Physik beibringe oder wenn ich einem 4-Klässler Mindest- oder Regelstandards in Mathematik beibringe? Ich glaube, da brauchen wir auch ein gesellschaftliches Umdenken. Und Sie wissen alle, wir leben in einer demografischen Entwicklung in Deutschland, in der wir immer weniger junge Menschen haben werden und die überhaupt zur Verfügung stehen, um irgendeinen Beruf auszuüben. Und wenn wir eine besondere Attraktivität der Bildungsberufe, also Kita, Schule insbesondere, aber auch Weiterbildung haben wollen, dann müssen wir den Lehrkräften und den Erzieherinnen und Erziehern auch einen besonderen gesellschaftlichen Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Und das schildern eben auch viele Lehrkräfte, Das habe ich gerade gestern im Gespräch mit einem Lehrerverband wieder sehr eindrückliche Beispiele erhalten, dass auch der Umgang zwischen Eltern und Lehrkräften spielt da sicherlich auch eine Rolle. Ich glaube, dieser Aspekt, den wir auch am Anfang schon hatten von Frau Hinze, dass wirklich alle hier jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen müssen und auch im respektvollen Miteinander gute Lösungen entwickeln müssen, es spielt dann eine ganz große Rolle.
Herr Herzberg hat sich auch noch bei uns gemeldet. Herr Herzberg aus Reutlingen, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was möchten Sie zur Diskussion beitragen?
Also unserer Beobachtung nach, meine Frau führt eine Kindertagesstelle, sind 5 Kleinkinder in Betreuung als Tagesmutter. Und wir haben beobachtet, dass die Eltern letztendlich sehr ambitioniert sind, wenn es um das Pushen der Kinder geht. Also es wird zum Beispiel ziemlich forciert, dass sie laufen lernen, also die Geduld. Und es darf vielleicht ein bisschen...
Herr Herzberg, wir können Sie ganz schlecht verstehen. Leider, die Leitung ist ganz so ein bisschen abgehakt. Können Sie einmal Ihren Punkt sagen, einmal ganz kurz, weil leider ist die Leitung ein bisschen schlecht, dass wir aber damit trotzdem mitdiskutieren können. Können Sie noch einmal Ihren Punkt sagen, ganz schnell?
Genau. Es geht einfach darum, dass der populäre Erziehungsstil, den wir beobachten, vielleicht auch dazu beiträgt. Also es wird sehr stark darauf geachtet, dass die Kinder letztendlich Inhalte lernen, also so wie Sprache, oder fängt es einfach auch schon beim Laufen lernen an. Also man versucht halt, ja, sie werden einfach, sage ich mal, unterstützt und nicht abgewartet, dass sie zum Beispiel selber krabbeln oder sich hochziehen. Also das heißt,
da würden Sie sich mehr
nicht,
Ruhe wünschen.
Es wird einfach nicht geduldig abgewartet. Das Kind entwickelt sich ja auch von sich selber.
Mhm. Finde ich einen ganz interessanten Punkt. Herr Wagner, wie sehen Sie das? Ich meine, wir haben jetzt über die Kita gesprochen. Letztlich diese Frage, was lernen Kinder aus sich selbst heraus und wie viel Anleitung brauchen Sie, Herr Herzberg, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist eigentlich Ihre Frage. Ne? Herr Wagner, wie sehen Sie das?
Ja, da kann man ganz gut vielleicht beides miteinander verknüpfen. Also neuen neurologischen Erkenntnissen nach schauen wir als Schule beispielsweise sehr genau hin, wo sind Kinder gut, haben Kinder Potenziale, ja, wo haben sie sich schon so weit entwickelt, dass wir vielleicht ansetzen können, dann dementsprechend mit Inhalten noch das Ganze auszubauen. Also das ist schon, es ist natürlich nicht alles, ist halt nicht alles da. Wir sind Schule, wir sind dafür da, den Kindern Fachinhalte und Kompetenzen beizubringen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, und das ist ja das Schöne bei Kindern, dass man sie begeistern kann. Also ein Kind schaut dann eben zu, wie die Erwachsenen laufen und begeistert sich innerlich. Das sehen wir vielleicht nicht. Man sieht es vielleicht mal an dem Lachen, aber nicht so sehr offensichtlich. Und dann möchte es das unbedingt. Und dann möchte es so wie der Große eben auch laufen. Und das ist ja bei unseren Kindern in der Schule nicht anders. Und wenn wir das beibehalten und das schaffen, die Kinder weiter zu begeistern für die Inhalte, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig. Nicht nur trainieren, 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 sondern eigentlich steht am Anfang die Begeisterung für den Inhalt. Wenn ich dann zum Bauernhof möchte und dann lernen muss, was die Pferde denn dann zu fressen bekommen, dann muss ich dafür lesen können. Und dann ist es doch so schön zu sehen, wenn die Kinder dann irgendwo in diesem Projekt sitzen und den Bauernhofbesuch planen und man dann als Lehrer den Kindern erklären kann, merkst du, das Lesen ist noch nicht so flüssig, dass das jetzt hier richtig fluppt. Denk doch dran, das musst du jetzt als Basiskompetenz weiter trainieren.
Obwohl man das Wort Basiskompetenz wahrscheinlich gegenüber den Kindern nicht verwenden würde.
Ja, genau.
Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Aber ich würde, also es klingt jetzt alles schon doch sehr hoffnungsvoll, was wir jetzt heute besprochen haben. Frau Hinze, ich würde gerne noch mal von Ihnen hören. Also denken Sie, dass wir doch auf einem ganz guten Weg sind, trotz der Befunde, die wir jetzt haben, dass wir doch ein bisschen optimistisch gucken können in das, was jetzt kommt? Oder was nehmen Sie auch mit?
Wer mich hier ein bisschen kennt, ich bin eine absolute Optimistin und versuche immer proaktiv die Dinge dort zu verändern, wo sie veränderbar sind. Ich denke, das Zusammenspiel muss mehr noch geübt werden. Und tatsächlich müssen die Länder einfach auch die Potenziale des Bildungsengagements stärken, die sie haben, also die Schülerinnenbeteiligung, die Elternbeteiligung in Kita und Schule, aber auch den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine, und da einfach auch Zusammenarbeiten etablieren, die noch nicht in meinen Augen ausreichend etabliert sind. auf Bundesebene genau das Gleiche. Also die KMK mit der Bundeselternvertretung Kita, das ist die BEFGI, oder eben auch mit dem Bundeselternrat Schule, dem BER, oder auch der Bundesschülerkonferenz oder auch dem Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine, dem BSFV, oder auch uns. Ja.
Und wenn da waren man jetzt da eine ganze Menge.
Genau. Also einfach nur, um sie mal zu nennen, weil das, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass es diese Strukturen gibt und dass die sich eben auch in den letzten 10 bis 15 Jahren entwickelt haben und dass da eben tatsächlich auch das Potenzial ist, zumindest aus der sozusagen Gemeinschaft, die eben nicht nur Lehrkräfte, Wissenschaft und Ministerien sind, eben noch die anderen mit an den Tisch zu holen und eben sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zu beteiligen. Und ich denke schon, dass wir das gemeinsam bei der nächsten IQB oder auch in der übernächsten IQB-Studie fühlen könnten.
Frau Henschel, haben Sie Hoffnung, dass wir in 5 Jahren vielleicht nochmal andere Ergebnisse präsentieren können?
Ich hoffe es natürlich sehr, aber wir sollten diese Ergebnisse, denke ich, schon sehr ernst nehmen. Also der Anteil von Kindern ist deutlich zu hoch, die Mindeststandards verfehlen, und das können wir uns auch schon rein volkswirtschaftlich überhaupt nicht leisten. Deswegen muss es jetzt darum gehen, dass auch bildungsadministrativ und bildungspolitisch eben stärker Förderkonzepte, Unterrichtsmaterialien, das, was man in den Schulen jetzt als Konsequenz darauf vielleicht ein Stück weit auch umsetzt, dass das noch stärker auf diese elementareren Kompetenzziele ausgerichtet ist. Und hier ist auch, glaube ich, die Nutzung von Vera, also diesen Vergleichsarbeiten für die datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung, kann ein ganz hilfreiches Instrument sein, dessen Potenziale leider immer noch nicht so gut ausgeschöpft werden.
Frau Prien, Sie haben dann also auch noch ein paar Hausaufgaben vor sich, Sie und die anderen Länder. Was nehmen Sie mit?
Ja, ich stelle heute eine große Einigkeit fest, und das ist übrigens nicht nur heute so, sondern das ist auch in den Diskussionen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten geführt haben, auch der Fall. Und das ist vielleicht das etwas, was tatsächlich optimistisch stimmen kann. Wir sind heute bildungspolitisch in einer Situation, wo weniger Ideologie eine Rolle spielt, sondern mehr das Blicken auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das ist eine gute Entwicklung der letzten Jahre, dass ein Zeichen dafür ist ja, dass wir auch mit der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission jetzt ein Beratungsgremium haben, was uns in den wichtigen Fragen, übrigens auch, was den Erwerb basaler Kompetenzen an Grundschule angeht, da das nächste Gutachten erwarten wir in den nächsten Wochen, dass das für uns eine ganz maßgebliche Rolle spielt. Und dann ist die ganz spannende Frage, wie schaffen wir es, dass wirklich jede Schulleitung, haben wir gute Beispiele heute gehört, aber auch jede Lehrkraft am Ende mit den Programmen arbeitet, von denen wir wissen, dass sie wirksam sind. Das ist, glaube ich, ist für uns als Bildungsverwaltung in Schleswig-Holstein zum Beispiel die ganz große Herausforderung, damit es auch die richtigen Schulen sind und die richtigen Lehrkräfte, die mit den Programmen arbeiten. Aber insgesamt bin ich auch optimistisch, genauso wie Frau Hinze das eben auch zum Ausdruck gebracht hat.
Ich danke allen ganz herzlich für die Teilnahme heute an der Sendung. Karin Prien, Sophie Henschel, Katja Hinze und Frank Wagner. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Mitmachen, denn das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag. Vielen Dank. Tschüss.